20:30 Uhr im zum faulen August, Cottbus, Brandenburg, Deutschland, Europa, Planet Erde. Schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt kommt sofort erstmal das, was ihr alle ja schon kennt. Und ihr entscheidet also über den weiteren Verlauf des Abends mit folgender. Andreas, du bist dann, ich sag dir gleich, was du machen musst. Und dann machst du es und dann erlebst du es. Okay? Also, das ist euer Moment! Dankeschön. Ach, vielen Dank. Wunderbar. Sehr schön. Schön, dass ihr alle da seid. Heute am letzten Tag des Monats Februar hier in der Lesebühne Cottbus. Es lesen für euch die Matadore der Lesebühne Cottbus. Wer heute erwartet hat, dass Daniel Ratter liest, Ulrike, der ist leider auf Gastspiel und muss in Meißen, im Theater in Meißen, das hat so eine abschüssige Bühne, das Stück Chick spielen mit so 4 Rollwänden. Das ist also wird sehr schön heute der Moment, wenn das immer langsam so abgleitet. Das machen die heute und der kommt also erst ganz spät. Also liest er heute nicht. Erstmal also zu dem, der heute nicht liest. Dann lesen für euch Mathis Rau. Udo Tiffert. Und heute als Gast aus Berlin von der Lesebühne Liebe statt Drogen, LSD, Andreas Spider Kremske. So. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr könnt hier wirklich gerne noch, wer noch will, hier die Bühne besetzen. Das kann man machen. Man kann hier noch bis hier ran sitzen oder da noch. Also wer noch einen Sitzplatz braucht, einfach durch die Massen mogeln und dann... Ja, und dann läuft das. Also könnt ihr gerne machen. Okay, dann beginnen wir in der ersten Runde der Lesebühne Cottbus. Wir machen mal 2 Runden. In der ersten Runde beginnt Mathis Rau, der heute jetzt gerade eben vorhin das letzte Wort geschrieben hat für diesen heutigen Abend. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Gebt einen warmen Applaus für Mathis, wie ich ihn gerne nenne, Schlau. Na ja. Mathis Rau, bitteschön.
Ich habe jetzt meinen Text heute hier, weil ich die letzten Worte gerade geschrieben habe, noch auf dem Handy. Ne? Finde ich nämlich auch, das Problem ist, dass jetzt hier noch diese ganzen Nachrichten von Mutti drauf sind, durch die ich erst irgendwie durch muss. Die Mutti wünscht viel Glück, das ist schön. Ist ja immer toll, wenn man sich in der Familie noch voneinander interessiert, obwohl man sich schon so lange kennt. Jetzt muss ich hier noch so kurz runterscrollen und dann haben wir es gleich. Vielen Dank, Matthias. Übrigens, wer das nicht mitbekommen haben sollte heute, weil er, weiß ich nicht, die New York Times nicht zur Hand hatte oder Le Monde, Matthias Heine hat Geburtstag. Ist auch total gut, dass ihr alle so gut drauf seid, aber keine Sorge, das kriege ich hin. Noch lacht er. Also jetzt zum ersten Text. Im zweiten Text ist dann Justine wieder mit dabei. Das wird dann hoffentlich wieder etwas leichter. Sie sagen, das ginge natürlich nicht, die Sache mit der Scheibe. Da sei sich jeder hier einig. Das mit der Scheibe, das ginge nicht. Das wäre zu viel natürlich. Da stehe jetzt auch jeder mit Verstand dahinter. Das wäre ja Sachbeschädigung. Gut. Man müsse natürlich auch sehen, was die Leute dazu gebracht habe. Wie die Situation überhaupt so eskalieren konnte und man sei sich bewusst, dass André niemandem etwas getan habe und sein Lampengeschäft niemanden störe. Er wohne ja jetzt auch schon eine ganze Weile hier in der Straße. Und seine Frau, die Greta, die wohne hier ja sogar noch viel länger. Und obwohl, da war man sich einig. Da war man sich einig. Dass jetzt nicht gehe, da müsse man auch schon fragen, was die Leute denn dazu gebracht habe, dass das jetzt passiere. Da müsse man die Wut der Leute auch verstehen, dass es jetzt gerade den André getroffen habe. Gut, das bedauere man natürlich sehr, hier am Kubitschek-Platz direkt vor der Deutschen Kirche, die in den 20ern ja so berühmt geworden ist. Das wäre ja quasi der Platz der Freiheit, wo das angefangen hat alles. Und wenn der André jetzt nicht hier wäre und da keine Scheibe hätte, da wäre die ja auch nicht eingeschmissen worden. Und dem Falk, dem sie damals mit dem Messer ins Gesicht gegangen sind, die Andris Landsleute da, das sehe jetzt auch wieder keiner. 5 Leute hätten ihm den Laden verwüstet. Ja, die Polizei ist dem einen habhaft geworden, der würde jetzt auch bestraft, klar. Der Rest, die waren angestiftet, gut, ein paar Kids und betrunken. Und den Drahtzieher, den hätte man ja jetzt, wegen Sachbeschädigung. Das mit dem Rassismus, das wäre jetzt natürlich zu viel. Hätten sie den André angegriffen, klar, keine Frage. Da wäre die Polizei ja auch hinterher, aber das war jetzt die Scheibe und das Geschäft. Ein paar Lampen und komisch ohnehin, dass der ganze Krach nur dem André aufgefallen sein soll. Der sei ja damals schon so empfindlich gewesen in Cottbus, hat überall Nazis gesehen. Das ist ja dann jetzt Gott sei Dank alles klargestellt worden, da wären wir ja nie von weggekommen sonst. Der soll ja damals auch so ein Scharfmacher gewesen sein, der André. Ständig bei diesen Linksdemos, das war ja damals auch nur Faschismus in Rot. Das ist jetzt vorbei, Gott sei Dank. Mit dem konnte man ja auch nicht vernünftig reden. Jetzt hat es wieder Ordnung und Ruhe und ein bisschen Vernunft hat es auch wieder. Dass das zu viel sei damals, das hat wieder keiner geglaubt, natürlich. Aber jetzt, wo sie weg sind, wo nur noch die ganzen wirklich Schutzbedürftigen und Integrierten da sind, da machen sie die Augen groß. So wirklich in Gefahr scheinen die ja alle nicht gewesen zu sein, bloß ein paar Tausend. 2017 sind es in ganz Brandenburg. Das wäre dann jetzt endlich beherrschbar. Da helfe man dann auch gerne, natürlich, selbstverständlich. Wer Schutz wirklich braucht, der bekäme den hier auch, klar. Ja gut. Probleme gäbe es mit denen zwar immer noch, aber die gehen dann eben zurück. Wer stiehlt oder gewalttätig wird, der geht halt zurück. Da wäre die Polizei jetzt auch endlich hinterher. Bei dem André, natürlich, da sei das was anderes. Klar, der wäre ja integriert. Also, jetzt kein richtiger Deutscher, logisch. Aber ausgegrenzt, nee, das würde der deswegen nie. Der hat sein eigenes Geschäft, das habe auch nicht jeder in Cottbus. Der verdiene gut. Für den hat sich das gelohnt, damals herzukommen. Das wäre jetzt natürlich Quatsch mit dem Rassismus und der Scheibe. Hätte man etwas gegen Fremde, dann hätte der André in Cottbus kein Geschäft. Um die deutsche Kirche weht ein lauer Märzwind. Der Frühling kündigt sich an. André sitzt in den Scherben seines Lampenladens. Seine Knochen sind alle heile. Er hat Durchschnittseinkommen und wiegt 74 Kilogramm auf 1,76 Meter. Bei der Sparkasse liegen noch genug für die Scheibe auf der hohen Kante. 2 Freunde, Fritz und Anna, kontrollieren die Lampen im Laden. Reparables auf die grüne Theke, den Glasschrott in den Müll. André betrachtet einen kleinen Schnitt im Finger. Am Himmel kehren die Vögel zurück. Am Boden spuckt ihm der Bäcker nur noch eine Handbreit vor die Füße. Dankeschön. Und jetzt Matthias Heine. Entschuldigung, natürlich Udo Tiffert.
Guten Abend. Mit Geschenk? Mit Geschenk? Ja.
Lutz Schmidt, liebe Freunde.
Entschuldigung. Ich habe ein Gedicht und dann einen schrägen Text. Der Text ist eigentlich eine Coverversion, das erkläre ich dann noch lang. Das, vor allen Dingen verstehen das dann nur die, die im Januar hier waren. Egal. Es ist sehr kalt bei mir, da wo ich wohne. Es sind früh minus 18 Grad. Ich bin froh, dass ich Haufen Holz da habe. Das habe ich, weil ich mit dem Nachbarn im Herbst nochmal im Wald war. Und deswegen lese ich jetzt aus diesem wunderbaren Buch: Gehen wir Holz machen. Fahren wir also in unseren Wald. Ist noch in den Bäumen versteckt, von Rinde ummantelt das Holz, das wir machen werden. Die Motorsäge, von der Axt vorausgeschickt, hilft beim Machen, macht Stücke, macht Scheiben. Und ist der Sägewerk vollendet, klingt der Wald, rauscht Wind in den Wipfeln, geben Eichelhäher, Rabe, Habicht, Buchfink und Tannenmeise ihre Positionen preis. Nun kurz ausruhen und hören, etwas trinken, die Schulterschmerz, die Gelenke klingeln, das Rückgrat flackert. Komm, laden wir das gemachte Holz auf, bevor wir ganz faul werden. Zündet der Treckermotor, kehren wir samt gemachten Holz, jenem Holz, das noch weiter wächst, den Rücken zu. Als gemachte Männer. Jetzt lese ich die Coverversion vor. Und zwar hatte doch die, wir waren im Januar hier. Können wir kurz welche? Ah, das ist schön. Naja. Da saß doch Ratter hier und hat gesagt, er hat dir schnell eine Gurke zusammengeschustert. Wie er badet. Und dass er auch irgendwie sich die Haare waschen musste, weil er auf dem Jackett irgendwelche Schuppen hat und sowas. Und dann hat er seine Gurke gelesen. Und jetzt habe ich eine Coverversion geschrieben. Ich wollte schon immer mal über Baden schreiben. Badewanne habe ich es auch genannt einfach. In Klammern nach D.Rattay. Klammer zu. So lange, so viele Tage lang habe ich nicht mehr gebadet, wochenlang nicht. Keine Zeit, keine Lust, einfach nicht dran gedacht. Der Stress, die Börse, China, Panzer für Saudi-Arabien, irgendwas war immer. Aber wenn mir jemand sagt, ich habe Schuppen auf meiner Schulter, sage ich, kümmere dich um deinen eigenen Dreck, Idiot. Heute werde ich baden, aber ohne Kopf waschen. Nass machen kann ich aber die Haare. Ich meine, bloß weil einer will, dass ich mir die Haare wasche, aus Trotz dann die Haare nicht nass machen. Hallo, wie doof wäre das denn? Die Wanne ist schön voll, alles duftet nach Maracuja, Limette, Cranberry, Ananas, Pflaume, Süßkirsche, Quitte, Kartoffel. Ich tauche unter. Nichts. Also bei Ratte ist ja ganz viel passiert dann, als er getaucht ist. Ich tauche unter. Nichts. Es ist schön warm und still, sonst nichts weiter. Ratay hörte Stimmen, Ratay war Kosmonaut. Sorry. Mir ist warm, es ist still und gut. Es drückt ein bisschen auf den Ohren, aber das lohnt die Erwähnung kaum. Ich tauche wieder auf. Es gibt neue Erkenntnisse übers Tauchen, las ich im Science of Diving. Sie hatten Tauchern im Oberarm Kiemen eingebaut. Die konnten Kohlenstoff und Sauerstoff trennen. Hielt man den Mund nun an seinen Oberarm, atmete man rein Sauerstoff. Jetzt wasche ich mir doch den Kopf. Nur aus Langeweile. Neben meiner Wanne steht ein Radio. Ich schüttle Wasser von meinen Fingern und schalte es ein. Sie bringen Rachmaninow Vespas. Gefällt mir gut. Seit ich 15 bin, kann ich in der Wanne nicht mehr alles untertauchen. Rutsche ich mit den... Das ist nicht lustig. Rutsche ich mit den Schultern unter Wasser? Schön warm. Gucken die Kniescheiben raus. Drücke ich die Kniescheiben unter Wasser, sind die Schultern wieder draußen. Nur eine Schattenseite ungebremsten Wachstums. Kosmonaut, Mann, was sich Ratter da zusammengeschustert hat. Nun denke ich an Laika, der erste Hund im All. Starb 100 Pro an der Beschleunigung zu Beginn. Also noch in der Atmosphäre. Laika, wie geht es Ihnen? Laika, wir verstehen Sie nur bruchstückhaft. Laika, melden Sie sich. Können wir irgendwas für Sie tun? Laika, Nirpunimayu. Laika machte weder Wuff noch Seufz. Leute mit halbwegs Verständnis für Tiere hatten auch so gewusst, dass ein Tier diese Beschleunigung nicht... Aber die Wissenschaft würde auch einen Außerirdischen erstmal sezieren und dann nach Namen und Herkunft fragen. Das Gute am Baden ist, dass die Zehennägel weich wären. Die müssten mal geschnitten werden. Neulich sagte mir jemand beim Lesebühnen-Schriftstellerkongress in Rio de Janeiro, dass auf meinem Jackett Zehennägel lägen. Ich sagte, kümmere dich mal um dein Jackett, Amigo, und quatsch mich nicht von der Seite an. Sonst ist hier gleich mal Fado angesagt. Ich tauche wieder, weil mir Schaum in die Augen läuft. Tauche auf, höre Rachmaninow, höre Russlands Weite, Gottes Atem und Liliths Güte. Ich werde ruhig, friedvoll und dankbar. Rachmaninow hat's drauf. Ich schenke warmem Wasser nach. Nichts los sonst, ich liege im warmen Wasser. Das gibt nun mal kein Libretto für eine Oper her. Rattay pappte noch irgendein Coming-out ran. Kann man machen. Ich erinnere mich an ein Datum in einem schicken Café mit einer Frau, die Mitte 30 und, das richtige Adjektiv sollte ich Minuten später lernen, war. Ich outete mich, um Vertrauen herzustellen. Mit von reichlich Ergriffenheit belegter Stimme sagte ich, ich muss gleich zu Beginn etwas erwähnen. Gut, mach mal. Es ist vielleicht ein bisschen mit der Tür ins Haus, aber so bin ich nun mal. Na, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Ich bin hetero. Fein, hat niemand was dagegen. Aber? Ich trinke keinen Alkohol. Oh, Scheiße, was soll das denn jetzt, Ich hab mich schon gefragt, was die Brause da soll, ey. Also keine Party heute oder wie? Oh Mann, kotzt mir das jetzt aber an, ey. Aber richtig. Oh, nur Perverse unterwegs, ey. Und ich als Magnet für diese Schwachmaten oder was? Keinen Alkohol. Ja, was denn dann? Lass sein. Ich will's gar nicht wissen. Behalte es für dich. Ich bin erst mal satt. Ich bin pappesatt. Danke für den schönen Abend, ey. Ich glaub's nicht. Sieht halbwegs passabel aus an so ein Ding, ey. Alter, da wird selbst dem Papst der Samen flockig. Wahrscheinlich machst du aus Ausgleich irgendeinen Ultrasport oder Jakobsweg barfuß und rückwärts mit ohne Schuhe und Liegestütze. Nee, danke. Für heute reicht's erstmal. Morgen gerne mehr, aber nicht auf meine Ohren, Schnucki. Kein Alkohol, ich raff's nicht, ey. Nicht mit mir. Das machst du nicht mit mir, Hase. Scheiße, warum greife ich immer so rein? Beim Aufstehen kippte ihr Stuhl hinten über und weg war sie. Die Stille nach ihren gekonnten, wohlüberlegten Ausführungen kam plötzlich und schmerzte wie ein Skalpell an der Kopfhaut. Der Kellner näherte sich leichtfüßig, stellte in geübter Bewegung den Stuhl wieder hin, gut gelaunt und sichtlich zufrieden über seinen feinen Beruf. Lief doch gut, buhlte er mich indiskret an. Das ist schon eine abgeranzte Braut. Ich habe sie lange nicht gesehen, aber die wird jedes Jahr heißer. Beim Adjektiv abgeranzt hatten sich seine Augenbrauen gehoben und in seinem Augenweiß sich Anerkennung und enorme Wertschätzung gespiegelt. Er sprach von ihr wie von einem seltenen Glück. Er ließ durchblicken, dass uns der Umstand, sie zu kennen, verband und immer verbinden würde. Und dass er uns aus dem Heer dröger Durchschnittsmänner in erlesenen Adel erhob. Gentlemen, uns gehörte die Zukunft. Ich werde Kellner. Ich stelle umgeworfene Stühle wieder auf. Ich stelle sie nachts auf Tische und morgen wieder drumherum. Ich bringe Menschen Alkohol oder heiße Suppe mit einem Löffel und einer Serviette. Brot dazu. Es muss herrlich sein. Keiner wird sich betrinken. Nur so weit, bis die größten Gespenster geschrumpft sind. Und die Menschen werden immer zufrieden zu mir aufschauen. Wird nie ein böses Wort fallen. Nie schlüpfrige Ironie verwirren. So. Die Zehennägel sind jetzt schön weich. Die Schere liegt auf dem Wannenrand. Und jetzt kommt er. Martin Krüger. Jetzt kommt unser Geburtstagskind. 29 ist er geworden. Matthias Heine.
Vielen Dank. Hallo. Ich kann leider nicht. Es geht leider nicht. Das tut mir sehr leid. Ich habe einen Hühnergott geschenkt bekommen von Martina Kohlschmidt. Danke, Martina. Der wird uns heute allen Leseglück bescheren. Soll ich ihn wieder wegmachen? Oder? Ich lasse mal liegen. Okay. Ich habe euch heute 3,5 Gedichte mitgebracht in der ersten Runde und in der zweiten Runde einen schönen Ralfo, also einen Ralfo. Heute Morgen habe ich einen Glückskeks geschenkt bekommen, den habe ich aufgemacht. Das war super, weil in dem Glückskeks war leer. Und das fand ich toll, dass der leer. Super, kann ich hier tot umfallen, aber es könnte auch klappen. Also, die ersten zwei Gedichte, die sind schon ein bisschen älter und das letzte ist ganz neu. Komm rein. Wie wir leben wollen, 2. Erst. Geboren bei Leuten mit deutschen Worten im Mund. Eingekackert und hilflos. Ja. Wie wir leben wollen, 2. Erst. Geboren bei Leuten mit deutschen Worten im Mund, eingekackert und hilflos. Dann viel geliebt werden. Dann selber sauber machen. Dann kein Kind mehr sein, aber satt. Keine Haare mehr, aber satt. Keine Dörfer mehr, aber satt. Keine Liebe mehr, aber satt. Dann eine Therapie. Jeder muss mit seiner eigenen Einsamkeit fertig werden und darf nicht vertauschen, dass es sich dabei um das Füllen von Leere handelt und nicht andersherum. Einsamkeit kann man nicht aussaufen. Die Wurzeln des Glückes findest du in dir. Das ist ein Muster, ein Muster. Frauen kommen, Frauen gehen, Neurodermitis bleibt. Ein Muster. Dann keine Eltern mehr, aber satt. Keine Arbeit mehr, aber satt. Keine Namen mehr, aber satt. Keine Zähne mehr, aber doch einigermaßen satt. Keine Gesichter mehr, aber satt. Keine Ahnung mehr, ob man satt ist. Eingekackert und hilflos bei Leuten mit fremden Worten im Mund. Kein Pumpen mehr, kein Satt mehr. Immer noch Angst haben um den Gartenzwerg. Noch schnaufen. Nicht mehr schnaufen. Dann noch eine Therapie, der Weg allen westlichen Fleisches, noch eine Therapie, nicht das Schlimmste, Frieden und Bäuche, eine Therapie, rien, never plus. Dann gesonnt an der Küste Italiens, nach etwas Seegang ein paar Exilanten begegnet, die liegen dort als Leichen in der Gischt. Können nicht mehr Mama sagen oder Fatima. Reißen weiße Kleckerburgen ein, bringen Bakterien übers Meer und hacken uns die Köpfe ab. Die Kinder heulen, Urlaub versaut. Dann Glaube, Liebe, Hoffnung. Glauben, alles hat seine Richtigkeit, Mutter. Lieben, ausschließlich seinen Nächsten, Vater. Und auch den Frieden, Mutter. Und den bekifften Wohlstand, Vater, in der rechten Hosentasche, Mama. Dann hoffen, dass man mit aktiver Passivität durchkommt, Ohren zu halten, Herz und Ohren zu halten, Augen zu, Augen auf, Augen geradeaus, rechts um. Vielen Dank. Das nächste Gedicht ist ein ganz dünnes Gedicht. Und es heißt Nichts. Nichts. Deutet nichts, fühlt nichts, geht nichts, schweigt nichts, spricht nichts, reißt nichts, will nichts, kann nichts, liebt nichts, hasst nichts, lacht nichts, trinkt nichts, singt nichts, heilt nichts, schlägt nichts, zirnt nichts, mag nichts, schreibt nichts, keimt nichts, reimt nichts, muss nichts, raucht nichts, braucht nichts, hört nichts, sieht nichts, fasst nichts, stimmt nichts, spielt nichts, schließt nichts, krümmt nichts, sprengt nichts, haut nichts, leckt nichts, lebt nichts, fühlt nichts, schreit nichts, wirft nichts, leilt nichts, nimmt nichts, mimt nichts, klopft nichts, legt nichts, wichst nichts, ruht nichts, lehnt nichts, fällt nichts, kohlt nichts, brennt nichts, gärt nichts, streicht nichts, wacht nichts, macht nichts, glüht nichts, quält nichts, spukt nichts, spuckt nichts, treibt nichts, malt nichts, boxt nichts, winkt nichts, denkt nichts, begreift nichts, weint, geht duschen, heiß duschen, sehr heiß duschen, kann dann endlich kalte Tränen weinen, für ein richtiger Mann. Vielen Dank. Jetzt noch ein kleines. Gertrud. Sitzt du? Wieso, was ist denn los? Sitzt du? Nein, wieso denn? Ich möchte, dass du dich bitte hinsetzt. Ja, ich sitze. Was ist denn nur los, um Gottes Willen? Die Oma ist heute Nacht gestorben. Bist du noch dran? Dankeschön. Und das Letzte jetzt für die erste Runde, das Neue, das heißt Satter Dichter. Satter Dichter. Vorhang. Der satte Dichter dreht sich um und sucht ein Reimwort auf Krawall. Er kratzt den Bart sich untenrum und kritzelt aufs Papier Verfall. Der satte Dichter hat getrunken, er hat gerungen Wort um Wort, er ist in Anis Schnaps versunken und atmet jetzt an diesem Ort. Der satte Dichter kann nicht mehr, er ist ganz aus der Zeit gefallen, um aufgeschlagen, feist und schwer den letzten Schüttelreim zu lallen. Der satte Dichter schaut ein Weib, das ungeheuer oben war. Wind fährt in seinen offenen Leib, der Himmel wolkenlos und klar. Der satte Dichter west als Wal mit Sonnenbrand im Sonnenlicht und 70 Möwen an der Zahl bezahlen seine Rechnung nicht. Wir schaufeln ungeheuer nun dein Grab. Jetzt hungre fett am eigenen Schmerz. Des satten Dichters time ist ab. Mühsam klabund ich noch sein Herz. Und jetzt verrecke und verrecke. Jetzt fackelt ab die Jammerlieder. Und jetzt verrecke und verrecke. Und brennt auch seinen Phönix nieder. Erinnert nicht den satten Dichter und lasst die Bucht die aller sein. Ihr dunkler Sand und ihre Lichter laden zum Strandspaziergang ein. Vorhang. Vielen Dank. Das war ein bisschen Lyrik für den ersten Teil. bitte vergesst nicht, heute unser Geburtstagsbuch zu kaufen. Wir haben ein Geburtstagsbuch geschrieben, also für alle, die auch selber mal Geburtstag haben, das ist absolutes Muss. Und jetzt als Finale für die erste Runde der Lesebühne Cottbus im Februar 2018 bitte ich auf diesen Stuhl, an diesen Tisch, Andreas Spider-Krenzke. Applaus!
Hallo Cottbus. Matthias hat Geburtstag. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe ja kein Geburtstagsgeschenk. Aber ich habe einen Text, der von einem Geburtstagsgeschenk handelt. Passt ja vielleicht ein klein bisschen. Es ist im Großen und Ganzen ein mitgeschriebenes Telefonat. Ihr kennt es bestimmt, wenn man irgendwo anruft und man hat so ein Anliegen und man ruft bei so einer, also jetzt nicht bei einer Privatperson, bei Mama oder Papa an oder bei irgendeiner, also, sondern man ruft irgendwo bei so einer Stelle an, dass es dann immer, man ist dann immer in so einer Warteschleife und hört immer Musik und dann heißt es irgendwann, das Gespräch kann zu Trainingszwecken mitgeschnitten werden. Kennt ihr das? So? Ich bin der die immer mitschreiben muss, die Gespräche. Darum habe ich so viele mitgeschriebene Telefonate. Das Geburtstagsgeschenk. Ungefähr 5 Minuten Warteschleifenmusik, alle paar Sekunden unterbrochen von einer Frauenstimme, die ankündigt, dass der nächste freie Mitarbeiter sehr bald mit mir sprechen wird. Dann geht der nächste freie Mitarbeiter ran. Es ist eine Mitarbeiterin. Hallo, Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Nord, mein Name ist Müller. Was kann ich für Sie tun? Ich habe plötzlich eine Idee. Düm 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 düm. Hallo, der nächste freie Mieter wird baldmöglichst mit Ihnen verbunden. Bitte haben Sie etwas Geduld. Düm düm düm. Hä? Spinnen Sie? Düm. Hallo, hier Krenzke. Ich rufe an wegen eines Schlüssels für meine Wohnung, den ich nachmachen lassen möchte. Das ist kein Problem, Herr Krenzke. Geben Sie mir mal bitte die Mietvertragsnummer. Das ist die 2. Gut, Herr Krenzke, wir schicken Ihnen ein Schreiben, mit dem gehen Sie dann zu dem Schlüsseldienst, der Ihnen in diesem Schreiben genannt wird und dort bekommen Sie einen neuen Schlüssel gemacht. Das haben Sie mir vorerst dann schon mal so erklärt und gestern war ich mit dem Wisch, den Sie mir geschickt haben, extra in Friedrichshain und da sagt mir doch der Onkel Schlüsseldienst, er ist nicht für Prenzlauer Berg zuständig. Was? Das ist aber merkwürdig. Merkwürdig ist überhaupt kein Ausdruck. Waren Sie schon mal in Friedrichshain? Und wo bekomme ich nun den Schlüssel her? Ich mache mal eine Notiz für die Kollegen und sobald wir herausgefunden haben, welcher Schlüsseldienst für Sie zuständig ist, schicken wir Ihnen ein neues Schreiben. Ist es gut, Herr Krenzke? Nein, das ist nicht gut. Ich wollte den Schlüssel meinem Kind zum Geburtstag schenken, damit es alleine in die Wohnung rein kann. Es ist ja jetzt alt genug, da wird es Zeit für einen eigenen Wohnungsschlüssel. Wird ja morgen 18. Dann muss ich nicht die ganze Nacht über zu Hause hocken, weil jetzt muss es ja nicht mehr klingeln. Das Kind hat sich schon richtig gefreut und ich ehrlich gesagt auch. Es tut mir leid, Herr Krenzke, entschuldigen Sie bitte. Aber nicht nur Sie haben ein Kind, auch uns unterlaufen mal Fehler. Aber klar doch, keine Ursache. Fehler sind ja menschlich. Hauptsache, Sie erhöhen alle 15 Monate die Miete. Dann ist ja alles in Ordnung. Moment, ich überprüfe das schnell mal. Ja, ich sehe gerade, das ist nächsten Monat wieder fällig. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das war eigentlich Ironie. Wollen Sie damit sagen, eigentlich freuen Sie sich ja nicht über Mieterhöhungen? Natürlich nicht. Moment mal, jetzt sind Sie ironisch, oder? Nicht im geringsten, Herr Krenzke. Woher soll ich denn wissen, was Sie wollen oder nicht? Dass Sie einen Schlüssel wollen, das müssen Sie mir doch genauso mitteilen. Woher soll ich denn wissen, dass Sie eine Mieterhöhung gar nicht wünschen? Sie glauben nicht ernsthaft, dass sich jemand eine Mieterhöhung wünscht, oder? Doch, wir hier bei der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Nord gehen routinemäßig davon aus. Hä? Spinnen Sie? Das hat man uns in der Ausbildung so beigebracht. Die Mieter haben ein inneres Bedürfnis nach Zahlung, das mit der Zeit immer stärker zunimmt. Und wenn das nicht befriedigt wird, kommt es zu gesellschaftlichen Spannungen. Deshalb erhöhen wir die Miete regelmäßig, auch wenn das Gesetz uns dabei ein bisschen einschränkt. Das sind wir Ihnen einfach moralisch schuldig. Moralisch? Ja, schließlich leben wir von Ihrem Geld. Da möchten wir natürlich etwas zurückgeben. Also, mir würde das eine viel größere Freude bereiten, wenn Sie meine Miete nicht erhöhen. Na, das muss ich doch wissen, Herr Krenzke. Ich kann doch keine Gedanken lesen. Dann setze ich die nächste Erhöhung einfach aus. Ist das okay? Ja, super. Ich kann die Miete auch senken, wenn Sie das möchten. Ah,
Machen Sie das! So weit, wie es geht!
Alles klar, Herr Krenzke, ich habe Ihre Miete erstmal halbiert. Gut so?
Vierteln bitte, vierteln!
Warum vierteln?
Na, ich wohne ja auch in einem Stadtviertel.
Das leuchtet ein, also 25%.
Danke, vielen Dank, Frau Müller, wenn Sie wüssten, ich bin so dankbar.
Das war eigentlich Ironie.
Heißt das, Sie verarschen mich die ganze Zeit?
Ja, das heißt es.
Ich würde Sie gerne mal persönlich kennenlernen, Frau Müller. Haben Sie irgendwann mal Zeit, abends? Ich kenne da einen menschenleeren, unbeleuchteten Park.
Das geht leider nicht, Herr Krenzke, aber was ist nun mit dem Schlüssel? Wollen Sie den noch?
Ach, wissen Sie was? Vergessen Sie den Schlüssel. Kriegt das Kind eben was anderes zum Geburtstag. Bekommt das eben, mal überlegen, bekommt es eben einen Fidget Spinner.
Und aus diesem Grund haben heutzutage so viele Kinder und Jugendliche in Berlin einen Fidget Spinner.
Ja, okay, alle haben immer... Mach ich mal noch was Kurzes. Alle haben ja immer so lange Texte und der war ja nun nicht so. Ich mach mal noch einen. Ich bin, wir kennen uns eigentlich kaum. Ich bin sehr, sehr selten, schaffe ich es nur nach Cottbus zu kommen. Und ich bin eigentlich, ja, weiß ich nicht, wie würde ich mich selber charakterisieren? Ich bin ein schlechter Mensch. So, wer nicht glaubt, kann meine Ex fragen. Und so der Text hier, der beleuchtet es so ein bisschen. Er ist schlechter Mensch.
Mein Fahrrad ist weg. Ihr klaut. Ich bin sauer. Meine Nachbarin meint, es waren bestimmt Ausländer. Das sagt sie aber nur, weil sie so böse ist, nicht weil das stimmt. Aber was sind das für Unmenschen, die Fahrräder klauen? Ich stelle mir vor, es sind im Herzen Autodiebe, aber ohne Führerschein. Oder solche mit überstark ausgeprägtem Umweltbewusstsein. Autoklauen ist natürlich glamouröser, aber dem Klima zuliebe gibt man sich mit Fahrrädern zufrieden. Mir ist das egal, ich würde Fahrraddiebe ohne lange zu fackeln am nächsten Straßenbaum aufknüpfen, so wie man es im Wilden Westen mit Pferdedieben tat. Aber das geht nicht, ich kann das nicht machen. Der Dieb ist schon längst weg. Er war schneller, er hatte ein Fahrrad. Außerdem will der Bezirk alle Straßenbäume in unserer Straße fällen. Der Bezirk hat Briefe an jede Haustür in unserer Straße befestigt, wo er das erklärt. Die Bäume müssen weg, um Platz zu schaffen für eine Fahrradspur. Aber keine Angst, sie pflanzen neue Bäume, wenn sie fertig sind mit der Umgestaltung der Straße. Sie müssen bloß vorher noch Parkbuchten bauen, damit weniger Autos in der Straße parken können. Aber dann pflanzen sie Bäume. Ich finde den Plan des Bezirks ärgerlich. Auf dem Briefkopf stehen eine Telefonnummer, eine Faxnummer und ein Name. Ich überlege, ob ich da anrufen sollte und sagen, dass sie zu spät kommen. Ich brauche gar keine Fahrradspur mehr. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Aber ich bin ja nicht der einzige Radfahrer in unserer Straße. Die anderen brauchen diese Spur schon alleine wegen des ansteigenden Autoverkehrs, der entstehen wird, wenn mehr Autofahrer auf der Suche nach weniger Parkplätzen durchs Wohnviertel irren. Außerdem glaube ich, dass sich der Bezirk die Hände reibt, wenn ich mich ärgere. Die wollen mich doch hier raushaben, damit die Gegend aufgewertet wird und die Immobilien an Wert gewinnen. Den Gefallen tue ich dem Bezirk nicht, dass ich denen die Gelegenheit schenke, sich die Hände zu reiben. Die haben noch schon ganz abgenutzte Hände vom vielen Reiben. Die spielen sich ja auch immer so viel an den Geschlechtsteilen in ihren Büros den lieben langen Tag, sagt mein Nachbar. Das sagt er aber nur, weil er so böse ist, nicht weil das stimmt. Ich überlege ja manchmal, ob es einen anderen Bezirk für mich geben könnte. Stelle überrascht fest, wie wenige Bezirke ich doch kenne, 28 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also es geht jetzt um Berlin, nicht um Cottbus. Wiedervereinigung. Ich kenne eigentlich nur Prenzlauer Berg, Pankow, Weißensee, Lichtenberg und Hohenschönhausen. Außerdem noch Mitte und Friedrichshain, aber das bloß theoretisch, denn da bin ich nie. Könnte auch gleich ganz aus Berlin fort von der Spree. Obwohl ich ja nicht so genau weiß, in welchen Bezirken die Spree jetzt nun genau ist. Ich könnte ja in den Spreewald ziehen. Nach, Dings. Da fährt man dann nicht Fahrrad, sondern Kahn. Müsste man wahrscheinlich immer aufpassen, dass der Kahn nicht geklaut wird. Ob es tatsächlich Bootsdiebe gibt und was das für Unmenschen sein mögen. Vielleicht so Piraten, die eigentlich lieber Kreuzfahrtdampfer, Öltanker oder Containerschiffe kapern würden, aber aus umweltschützerischen Erregungen heraus lieber Kähne oder Jollen klauen oder Paddelboote. Oder sind das alles ehemalige Fahrraddiebe, die sich keine Wohnung in Berlin mehr leisten können? Die würden natürlich am liebsten Tretboote stehlen, da kennen sie schon die Bewegungsabläufe. Ansonsten war die Umschulung vom Fahrrad zum Bootsdieb sicher anstrengend. Die Umstellung von Bein auf Armkraft. Vielleicht wurden sie ja vom Jobcenter genötigt. Ich würde sie ja, wie gesagt, einfach aufknüpfen. Aber ich bin ja auch ein schlechter Mensch. Dankeschön.
Andreas Beider-Krenzke und wir machen 12,5 Minuten Pause und sehen uns gleich wieder. Vielen Dank. Schön. Also, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lesebühne Cottbus. Die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet. Wir können, da hinten ist jetzt Platz. Oder sind noch viele Leute auf der Toilette? Nein, ist kein Platz. Hier ist einer. Hier neben Knees Mack ist noch einer frei. Knees Mack ist ein ganz angenehmer Mensch. Da kann man sich daneben setzen. Da hinten sind auch noch zwei bei Erik Schiesko und bei Paul. Wer möchte dahin? Flo, du? Florian und Jelena kommen jetzt dahinter. Florian und Jelena. Erik Schiesko, winkst du noch mal? Erik Born, da könnt ihr auch hin. Ja, es ist schon wieder so, dass ganz viele Männernamen jetzt hier fallen. Also ab nächsten Monat haben wir 4-mal in Folge weibliche Gäste, damit wir auch ein bisschen eine weibliche Sicht haben. Und nicht immer nur diese Männergeschichten mit den Weibern und mit dem, ne, das ganze, die ganze sexistische Kackscheiße, die hört ab nächsten Monat auf. Oder sagen wir mal, ist dann so ein Fünftel anders. Okay. Andreas, du weißt Bescheid, wenn ich jetzt gleich wieder dich angucke. Ich gucke dich so an, dass das Publikum das nicht sieht. Und dann machst du an. Ja? Okay, ihr wisst Bescheid. Zweiter Teil. Maria Schneider und Daniel Rattay. Als Maria Schneider und Daniel Rattay, gerade noch als Isa und Andrei Tschichatschow, Tschick, so. Das ist euer Moment. Unglaublich, dankeschön. Wunderbar. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lesebühne Cottbus. Schön, dass ihr geblieben seid. Wir lesen wegen der Abwechslung in geänderter Reihenfolge. Es beginnt diesen zweiten Teil. Wollt ihr euch erstmal ausziehen? Wo ist denn noch Platz? Wer kann mal die Hand hochmachen, wo noch Platz ist? Guck mal, hier vorne bei Sarah und bei Klaus ist noch Platz. Sarah und Klaus. Erste Reihe. So. Okay. Es beginnt für euch in der zweiten Runde der Lesebühne Cottbus im Februar 2018. Der unglaubliche, wunderbare, einzigartige, heute mit einem geilen, juvenilen Shirt ausgestattete Udo Tiffert!
Ich lese drei Texte vor. Der erste heißt Lange Kühlstrecken. In jedem noch so kleinen Ort des Landes gibt es 3 Supermärkte zur Auswahl. 2 auf jeden Fall. Und in jedem tuckern endlos Reihen aus Kühltruhen. Beschriftete, befüllte, nachgefüllte Kühltruhen mit Eis, Torten, Leipziger allerlei, Fleisch, 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 Fisch, gefrorene Currywurst, Königsberger Klopse, Paella, Nasi Goreng, Hackbraten, Pizza, Linsen mit Bockwurst, Kassler, Schnitzel Wiener Art. Doch der deutsche Mann und Sinfru träumten, ein Flüchtling, ein Ausländer, träte an eine Kühltruhe und nähme sich ein Steak heraus. Da schrien sie auf und schreien noch heute. Das Flurtischchen. Er stößt die Schlüsselspitze ans Türschloss, verkantet sie in drei Richtungen, keine Andeutung von Einlass. Dann zieht er sie zurück, probiert den zweiten Schlüssel. Der fährt ein, schließt, eröffnet die Tür, auf der viele Farbschichten ruhen, helles Beige die letzte. Er tritt beiseite, zwei Türpflügel, eröffnet den breiteren. Die Glasscheibe ist längst durch ein Brett ersetzt. Offenbar vorm letzten Anstrich. Er legt seine Finger drauf, vermutet zwei Anstriche. Sie geht voran, blickt in den kleinen Flur. In dem wartet ein rundes Tischchen mit einem runden Tischtuch. Auf dem liegen ein Faltplan mit Werbung und ein vierteljährlicher Veranstaltungskalender voller Inserate. Er folgt ihr, schließt die Tür mit Knauf draußen, legt die Schlüssel aufs Tischchen auf den vierteljährlichen Veranstaltungskalender. Sie steht inzwischen auf der Türschwelle des Zimmers, schaut auf die Betten zu den dunklen Vorhängen vom angekippten Fenster. Er öffnet nun einen Schritt hinter ihr die Tür zum Bad. Er registriert, während sein Leib ihren wahrnimmt, Dusche, gefaltetes Fußhandtuch, Toilette, Toilettendeckelbezug, ein Spiegel, zwei Plastebecher. So stehen beide, jeder unter einem Türrahmen, gut bei Erdbeben. Schlüssel liegen auf dem Tisch, die Tür ist nur zugezogen. Jetzt könnte sie noch gehen, denkt er. Er gibt ihr noch eine ganze Sekunde, sich auch. Sie hatten sich im Park geküsst, unter aller Augen. Der Wind hatte sekundiert, die jungen silbrigen Pappelblätter zugestimmt. Aber paarweise Ruheständler waren aufdringlich nah stehen geblieben. Einzelne Männer waren scheinbar sorgloser Notdurft nachgehend an Gebüsche getreten, jedoch ohne ihren Hosenstall zu öffnen. Aus frisch aufgeschütteten Laubhaufen blickten matte Augenpaare, dazu das schwarzstumpfe Ende eines Richtmikrofons. Sie hatten sich vorsichtig geküsst, als wäre der andere aus dünnem Glas. Sich fragend geküsst, mit ruhigen, abgelegten Händen, stellte sich das Ganze als Irrtum heraus, muss man nicht so viel rückgängig machen. Aus dem Park hinaus und in die Gasse zur Pension war ihnen seltsamerweise keiner gefolgt. Nun schweigen Tür und Vorhänge, sperren zufällige Augenpaare und Ratschläge auf dem Sprung aus. »Nehmen wir ein Zimmer«, hatte er ganz dicht an ihrem Ohr geraunt. »Gut«, sagte sie mit plötzlich dunkler Stimme, als spiele jemand das Band zu langsam ab. »Gut«. Ja. Oh, noch nicht richtig. Ich übe es nochmal zu Hause. Nun zieht er die Badtür heran und unternimmt einen Schritt in ihre Richtung. Er verspürt blanke Lust, Rückenliebe, Romantik, Familie gründen, Treue, Eifersucht, Älterwerden, all der Hokuspokus in die Warteschleife. Sie dreht sich sofort, wendet sich ihm zu, scheu, unentschlossen, sicher. Ihre Arme fliegen zu seinem Kopf hinauf. Er streicht mit zwei Fingern ihren Hals hinab, küsst sie aufs Haar und sagt, das ist jetzt unser Zimmer. Sie sagt, komm, sag noch was Freundlicheres. Das war doch freundlich. Sie lehnen aneinander, Hose an Hose, Hüfte an Hüfte, Brust an Brust. Er küsst sich ihren Hals entlang. Sie atmet etwas kräftiger schon, doch er weiß, ganz bei der Sache ist sie nicht. Ihre Finger tippen ungeduldig auf seinen Hemdkragen. Komm, Junge, etwas Freundliches, sonst gehe ich wirklich noch. Sandwärme. Am Fluss als neunjähriger Junge, in blauer Badehose, in der Sonne, neben Libellenflug, Sauerampfer, mit Vita, Cola und Pfannkuchen. Drei Freunde aus der Klasse dabei. Und die Idioten waren nicht da. Übten wir das lange Tauchen und bis rüber schwimmen. Liefen nach Hause, wir können ja morgen wieder hin. Waren hungrig, gab es Bratkartoffeln, ein Spiegelei, Speck und Zwiebel, Jagdwürstwürfel. Dann Füße bürsten, grüner Schlafanzug, Fernseher, Salzstangen, selbstgemachter Wein. Ab in den Schlaf, Zähne nicht geputzt, kleines Radio unterm Bett schwieg diesmal. Im Bad schleuderte die Schleuder. Dankeschön. Und jetzt kommt Mathis Rau. Nein, er bleibt sitzen. Jetzt doch. Jetzt.
Ich habe euch für die zweite Runde zwei Texte mitgebracht sogar. Einer ist Prosa und einer ist ein Gedicht, das ich aus Versehen geschrieben habe, zu dem ich dann genötigt wurde, das vorzulesen, aber dazu später mehr. Draußen ist es kalt, obwohl es gerade schon fast Mittag war. Das liegt daran, dass unsere Stadt seit Wochen ein Windhain sucht, von dem sich keiner erklären kann, woher er eigentlich kommt. Und der den Februar so kalt macht, dass zwei meiner Winterfreundinnen für die nächsten Woche schon vom Schnee träumen. Eine von ihnen hat bald Geburtstag und wünscht sich schon seit Jahren immer nur Schnee. Ich drücke ihr jedes Jahr die Daumen, allein schon, weil ich dem Gedanken immer nicht anhanden kommen kann, als wenigstens ganz kurz, so für einen Herzschlag lang, fröhlich zu sein. Geklappt hat das bisher nie, aber mit ihrem Wunsch nach Schnee, genau wie mit allem anderen, ist sie geprägt von Tapferkeit und Hartnäckigkeit in einem Maße, dass man sie wenigstens durch gute Wünsche respektieren muss. Und vermutlich war es genau das, was mich für eine Kleinigkeit empfänglich gemacht hat. Es gibt einen Eisstand, der verkauft absurd große Kugeln und ist im Februar kaum frequentiert. Dort stand ein Mann. Er war alt. Entweder wegen der Jahre oder wegen einer Krankheit oder beidem, sein Körper hatte die besten Tage hinter sich und an Kraft wohl das meiste eingebüßt. Das Gesicht lag in Falten, die zu seinen Zügen seltsam parallele Schatten geworfen haben, und an seiner Stirn hatte sich das Haar zurückgezogen, bis weit an den Hinterkopf, um dort weiß zu werden. Donnerwetter, das war dem Haar ganz schön gut gelungen, es war beinahe Platin. Dieser Mann sah aus, als wüsste er, dass wir alle vom Leben nur das übrig haben, was wir eben übrig haben. Und in seiner Hand hatte er eine Waffel mit 4 Kugeln Heidelbeereis. Ich würde jetzt vermutlich lügen, wenn ich sage, die Waffel war so groß wie mein Unterarm, aber vertraut mir, es fühlte sich so an. Und das, was eigentlich erzählenswert ist, ich habe noch nie einen Menschen so lächeln sehen. Das war völlig irre. Meine Erklärung ist, der Mann war beim Arzt und der sagte, Herr Müller, Ihre Werte sind schlechter geworden, Cholesterin, LDL über 5,2, Sie müssen das mit Ihrer Ernährung jetzt konsequenter durchziehen, das wird sonst nichts mehr und im Alter sowieso alles nicht besser. Und Herr Müller wollte nach Hause und kam an dem Eisstand vorbei. Und er war traurig, weil er so gerne Heidelbeereis isst, weil er sich vielleicht als Kind dabei seinen ersten Kuss geholt hatte oder weil es ihm einfach schmeckt. Und dann gab es den Moment, als er dachte, fuck it, warum sollte mich mein LDL-Wert jetzt mehr als ein Dreck interessieren? Ich bin alt, ich hatte gute Jahre, ich hatte schlechte Jahre und ich habe Lust auf Heidelbeereis. Was soll denn passieren, verfickt nochmal, die Erde in zwei Teile brechen und die Hälften ins Nichts stürzen? Und selbst wenn, warum sollte mich das jetzt noch kümmern? Junge, gib mir 4 Kugeln Heidelbeereis, hier hast du 6 €, der Rest ist für dich. Und dann hat er sein Eis bekommen und es angesehen und gelächelt, weil ihm auf einmal klar wurde, dass er, keine Ahnung, weil er eine Erkenntnis hatte. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal irgendetwas so sehr begreife, dass ich danach so lächeln kann. Und jetzt sitze ich da und freue mich, weil ich weiß, dass das ein sehr merkwürdiger Moment für mich ist und ich darüber glücklich bin, sage ich. Justine hält ihr Profil in die Februarsonne. Merkwürdig, fragt sie. Würdig, sich zu merken, sage ich. Und denke daran, wie oft wir eigentlich nicht wissen, was wir reden, was unsere Worte bedeuten und warum wir sie benutzen. Und während ich das so denke, denke ich vielmehr daran, wie gern ich sie eigentlich mag, meine Justine. Und ich sage wirklich treffend, ich glaube, der Kapitalismus hat sich durchgesetzt, weil wir dem Geld gestattet haben, eine Fähigkeit zu sein. Du hast bisher nie etwas über den Kapitalismus gesagt. Das hatte ich eigentlich immer sehr geschätzt an dir. Stellt sie fest und löst sich etwas muffelig aus ihrer Arbeit. Hab ich auch gar nicht vor, es ist nur, weil ich gerade hier gesessen habe und wie ich über den Tisch geschaut hatte, dachte ich, dass ich dich wirklich gerne mag. Ich hatte Justine Kaffee gemacht heute Morgen. Sie hat die Arbeit mitgenommen in den Samstag hinein und Samstag arbeiten ist mistig. Und wenn man jemanden mag, dann sollte man versuchen, die Mistigkeit der Welt ein bisschen auf Abstand zu halten. So dachte ich mir das. Justine schüttelt den Kopf. Wie kommst du von einem ganz simplen Ich mag dich auf Geld zu haben, ist eine Fähigkeit, fragt sie, obwohl das eigentlich total naheliegend ist. Wenn ich dich mag, dann kommt das von Mögen und Mögen kommt aus dem Vermögen und das Vermögen geht im Mittelhochdeutschen auf das Können zurück, also das Vermögen etwas zu tun. Irgendwann in der Entwicklung haben sich die Bedeutungen getrennt. Vermögen ist das Finanz- und Sacheigentum eines Menschen geworden und bezeichnet eine systemische Leistungsfähigkeit. Was du auf dem Konto hast, ist das, was du vermagst zu tun. Ein finanzielles Aktionspotenzial, wegen dem dir Facebook und Google ständig diese scheiß personalisierten Werbeanzeigen schicken, die sich deiner Kaufkraft anpassen sollen. Wir sind also weggegangen von der Bedarfsdeckung hin zur Bedürfnisgenerierung, bei der das Hungerhaben für das Vermögenswachstum ab einem gewissen Punkt wesentlich wichtiger ist als das Brotbacken. Und Geld in den Kreislauf einzuspeisen oder zurückzuhalten ist effektiver als arbeiten. Geld haben ist ein äußerst variabler Skill, wie Mathematik oder Philosophie. Geld ist die Hilfswissenschaft des Kapitalismus. Ohne eigenes Erkenntnisinteresse vermag es Ergebnisse herauszuarbeiten und ist ein positiv konnotiertes Vermögen. Anstatt dem Geld ein solides Wort wie Können zuzuteilen, hätte man es auch etwas einfacher gestalten können und es als etwas anderes bezeichnen. Ich habe Interpretationsvolumen von 4.000 Dollar. Oder ich betreibe jetzt privaten Spekulationsblasenaufpusterei für meine Rente. Oder morgen treffe ich mich mit meinem Bullshit-Berater. Aber ich glaube, die Finanzlobby wäre mit diesen Vokabeln vielleicht nicht so groß geworden. Justine nickt. Also ich weiß ja nicht, wie du normalerweise einer Frau deine Zuneigung ausdrückst. Aber ich empfehle dir beim nächsten Mal, nachdem ich mag dich, einfach die Schnauze zu halten. Ich nicke, ja, vermutlich hast du recht. Es ist kalt in Cottbus. Justine sitzt über Haushaltsplänen, einer Tasse Kaffee und griechischem Baklava. Es gibt griechisches Baklava. Ich dachte immer, es gäbe nur türkisches Baklava, aber das stimmt nicht. Als ich Justine einmal gefragt habe, was der Unterschied zwischen griechischem und türkischem Baklava sei, sagte sie, dass das nur einer fragen könnte, der weder Grieche noch Türke ist. Dass es etwas zu tun hätte mit sich in jemanden hineinversetzen, aber nichts mit verstehen. Dass sie meine beklagenswerten Versuche, ihr Griechischsein zu porträtieren, zwar anerkenne, aber dass ich dem nicht einmal nahe käme, allein schon dadurch, dass ich mir so oft darüber Gedanken machen würde. Dass es etwas mit dem Verstehen von Sprache zu tun habe. Ich glaube, Justine hatte die Jahre so viel Geduld mit mir, weil wir im Sprechen die unausgesprochene Vereinbarung getroffen hatten, aufzupassen, was wir sagen. Vorsicht ist die Mutter des Wortschatzes oder so ähnlich. Schlechte Worte sind wie schlechter Schnaps, hat Justines Großvater gesagt und der muss es wissen, der hat noch selber gebrannt in einem Blechtopf im Keller aus Kartoffelmeische. Die ersten zwei schlechten Schnäpse helfen gegen den Frust, von den zweiten zwei musst du kotzen, die dritten zwei machen dich blind und die letzten zwei bringen dich um. Schlechte Worte machen wirklich ganz schlimm betrunken, Justinchen, merk dir das, hat Justines Opa gesagt. Justine hat es mir dann gesagt, schlechte Worte sind Gift, ich habe ihr das geglaubt, denn ich hatte mir selber schon sowas Ähnliches gedacht und wenn Justines Großvater dieses Mädchen irgendwie groß bekommen hat, wer bin ich dann ihm noch bei irgendetwas zu widersprechen? Gestern habe ich wieder gelesen, wie herrlich und erfrischend politisch unkorrekt jemand in einem Landesparlament gesprochen hat. Hab ich schon mal gesagt, dass mich das aufregt und mir Angst macht, frage ich. Justine überlegt einen Moment. Wenn man von der Liebe der Europäischen Union und meinem Hintern absieht, redest du eigentlich seit soliden 7 Jahren von gar nichts anderem mehr. Ich nicke. Eben. Es ist aber auch zum Verrücktwerden. In einer Zeit leben, in der man herrlich erfrischend ist, wenn man ungefiltert rotzdummen Bockmist aus der rhetorischen Jauchegrube in die Öffentlichkeit scheißt. Wenn man daran scheitert, widerliche Vokabeln zu finden, die ausdrücken, wie widerlich die Vokabeln sind, die die widerlichen Menschen benutzen, um ihre Widerlichkeiten auszudrücken. Wenn sich die Leute ernsthaft nicht entblöden, es erfrischend zu finden, wie unachtsam und dumm man dort spricht, wo Sprechen ist, wie feines Glas von einem Finger auf dem anderen zu balancieren, wo jedes Atmen überlegt sein sollte, weil man über Menschen redet, ihr Leben, ihre Zukunft und die einen Wert haben. Ich könnte schreien und trampeln, sag ich. Weil alle so voller Hass sind, nicht wahr? Fragt Justine. Ja, ich weiß, dass das paradox ist. Sie springt auf den Tisch. Bezwingt des Herzens Bitterkeit. Es bringt nicht gute Frucht, wenn Hass dem Hass begegnet. Sie wirft die Blätter ihrer Steuererklärung in den Raum. Motherfucking Schiller! Das war deine Steuererklärung. Justine nickt. Ja, war doof, ich weiß.
Aber ich werde bei Schiller immer ein bisschen rattig. Der war damals sogar der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Da wusste ich noch nicht, wie eure Steuererklärungen aussehen. Was gab's denn noch zur Auswahl, frage ich neugierig. Frankreich, Kanada und China. Bist du zufrieden mit deiner Wahl? Naja, ein bisschen weniger Sturm und Drang und ein bisschen mehr Aufklärung und Romantik wären cool. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es gibt hier gute Leute und geile Straßen und beklagenswerte Ideen davon, wie Oliven schmecken müssten. Aber das kann man einem Volk, das mehr als 2000 Sorten Wurst kennt und glaubt, Pumpernickel wäre eine ernstzunehmende Brotsorte, nicht wirklich anlasten. Das mit dem Brot, sage ich, das nimmst du zurück. Gut, okay. Wenn du aufhörst, Salakis als griechischen Schafskäse zu bezeichnen, weil Salakis weder Griechenland noch ein Schaf je auch nur zu Gesicht bekommen hat. Darauf können wir uns dann einigen. Das letzte Mal waren Indien und Pakistan 1999 im Krieg miteinander. Es gab da so einen Bergsteigerfilm. Die sind den Himalaya hoch und haben in einer pakistanischen Artilleriestellung übernachtet und Tee getrunken. Und der Pakistani hatte gesagt, es gibt Tee. Indischen Tee, natürlich, die Inder machen den besten Tee, wir haben Krieg, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Reinhold Messner fand den Film scheiße. Aber wohl eher, weil zwei Bergsteiger mit Nitroglycerin den halben K2 in die Luft gejagt haben. Ich erinnere mich, dass ich als Kind den Dialog mit dem Pakistani in dem Film am schönsten fand. Ich mag Menschen, die Menschen mögen. Und weil ich mit 12 eine Idee davon hatte, was Krieg sein könnte, aber keinen Schimmer, wozu man eine Artilleriestellung braucht, waren es für mich zwei exotische Typen, die spannend fremdländischen Tee getrunken haben und ansonsten gar nichts weiter. Ich finde es schön, dass wir Freunde sind, sage ich zu Justine. Sich mögen heißt sich leiden können, vielleicht weil man Leiden teilt und auch daran nicht verzweifelt, dass man den anderen manchmal erleiden muss. Ich finde das auch schön, lächelt sie. Sie hebt die Faust. Du musst mich jetzt fisten. Wir hauen die Knöchel gegeneinander. Egal, wie gut man sich versteht, irgendeine Vokabel bleibt immer zu klären. Und das ist wohl der Grund, warum wir nicht aufhören dürfen, miteinander zu sprechen. Jetzt kommt noch das Gedicht, das ich aus Versehen geschrieben habe. Das war eigentlich nur ein Gute-Nacht-Gruß für eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die ich sehr schätze. Und die hat gesagt, du musst das vorlesen. Das ist mir ein bisschen peinlich, das vorzulesen, weil, naja, es sind nur zwei Zeilen irgendwie. Aber wenn sie gesagt hat, du musst das vorlesen, dann muss ich das auch irgendwie machen, weil ich sie halt sehr schätze. Und das ist dann irgendwie so ein Kreislauf, auf den man nicht mehr rauskommt, wenn man sich da einmal reinbegeben hat. Und deswegen machen wir das. Aber jetzt lies einfach, genau. Dankeschön. Gute Nacht, mein Herz, mein Seelchen, Stern, schlafe gut, ich hab dich gern. Dankeschön. Und jetzt Matthias Heine.
Ja. Jetzt kommt der Ralfo. Wer kennt den Ralfo nicht? Super. Kann ich super. Was? Wer kennt den Ralfo nicht? Aus! Nein, mach nur Spaß. Der Ralfo ist ein Junge, der ist aufgewachsen in Sachsendorf, wo ich auch aufgewachsen bin. Ja. Und der hat einen Bruder, den Mirko, das alte Aas, und hat einen Vater, das ist Shaki Latoya Brommer. Der hat ein Dojo am Stadtrand. Und ist ein weiser Mann. Und er hat auch eine Mutter. Und der ist verliebt in die Anna Fackinger. Und dem passieren immer dauernd irgendwelche Sachen. Der wird halt gemobbt, immer vom Marlon und vom Hansen. Und die haben ihm jetzt vor kurzem, die Fackinger hat ihn reingelegt, der musste dann zum Madeler Badesee, wurde da gelotst zum Stein dort und haben sich getroffen und dann dachte er, jetzt ne, könnte er mit einem Liebesgedicht oder irgendwie was reißen. Und die hat ihn dann aber reingelegt, dass er sich nackig ausziehen musste, dann war er schon im Wasser und dann kamen die anderen hinterm Stein vor, haben seine Sachen abgefackelt. Und dann hat der Ralfo da in dem See gestanden. Und dann fing es an zu regnen natürlich. Und dann ist er nach Hause gekommen, nackig nach Hause gelaufen. Und die anderen haben das natürlich noch mit dem Handy, mit einer Kamera gefilmt, also wie er da so nackig rauskommt und rumsteht und so. Alles ganz schön scheiße. Das hat er jetzt rausgekriegt, weil sein Bruder Mirko, ein Knallvogel, ihm das brühwarm unter die Nase gerieben hat am Morgen. Und dann hat der Ralf seine Sachen gepackt und ist zum Zug und will jetzt weg.
Bist du's?
Als er am Gleis war, hat er noch zwei Typen aus Köln getroffen, zwei Menschen aus Köln, und da will er auf jeden Fall hin nach Köln, er muss woanders hin. Und jetzt die Geschichte heißt, die jetzt folgt, der Ralfo springt aus seinem Sitz, previously bei einem Kniffo. Der Ralfo lässt seinen Kaffee stehen und die beiden Erwachsenen, die vor Schreck nicht mehr wissen, wie ihr Text weitergeht, er geht zum Gleis. So ganz genau weiß er noch nicht, wo er hinfahren möchte. Auf keinen Fall nach Köln, so viel steht fest. In der Halle des Hauptbahnhofs herrscht dichtes Gedränge. Arsch an Arsch, könnte man sagen, in der Stadt. Der Ralfo ist wütend und traurig zugleich. Er könnte sie alle auf den Mond schießen oder die Köpfe abreißen und in die Hälse reinscheißen. Aber das wäre der Weg zur dunklen Seite, sagt Shaki Latoya Brommer, Ralfos Vater, und er hat lange genug über solche Fragen meditiert. In Hälse kacken, Dark Side. Die Leute hauen schneller aus der Stadt ab, als schlechte Gedanken in Ralfos Hirn reinfliegen können. Also so schnell wie ein Flitzebogen eigentlich. Noch immer gehen mehr Leute, als Leute kommen. Das liegt sicher auch am seichten Gemüt der Heimatfreunde in der Stadt, in der der Ralfo groß geworden ist. Ihr habt ewigen Gequatsche von Pyramiden, die keine sind. Qualitätsfußball, Senfgurken, Gewürzgurken, besonders Gewürzgurken, weil es die geilsten sind. Peinlichen Postkutscher, Zungenbrecher, Fickfuck. Parkeisenbahn und den dazugehörigen, bewusstlosen Hymnen, die alle naselang auf irgendwelchen Bretterbühnen in irgendwelchen Einkaufszentren gesungen werden müssen. Von unterdrückten Kinderstimmen, denen das im hohen Alter noch so peinlich ist, dass sie nachts immer die Decke über den Kopf ziehen und zu schwitzen anfangen tun. Vor allem aber liegt es an Türme und Türmine. Das sind so zwei lachende Maskottchen, die sollen den größten und bekanntesten Turm in der Stadt darstellen, sehen aber leider aus wie zwei Kackwürste. Freundliche Scheiße zum Mitnehmen und zum Zuhause kuscheln oder was? Maskottchen oder wie? Zum Wegrennen also. Das Stadtmarketing und die Stadtspitze können nichts dafür, dass alles türmt. Nee, die sind schon okay. Richtig Knorke, die haben alles richtig gemacht. Die haben nichts mit der allgemeinen Piefigkeit zu tun. Nee. Die haben das Menschenmögliche getan. Und jetzt sagen die auch noch, dass die das Menschenmögliche getan haben. Das Menschenmögliche, Digga. Den Zug, in den also alle rennen wollen, der fährt also nach Berlin. Kein Wunder, dass hier gedrängelt wird und blödes Zeug gequatscht. Der Ralfo überlegt nicht lang und lässt sich mit der Menschenmenge ins Abteil tragen. Erstmal in Berlin untertauchen, er kennt mich keiner, kein Huhu. Und nix, ne? Keine Fuckinger, keine Drecksmobber und zum Glück auch kein Mirko, der alle Pimmelzwerg. Nur wegen Shaki Latoya Brommer und der Mutter ist blöd. Die muss er anrufen, damit sich keine Sorgen machen, denkt der Ralfo. Aber zurückkommen wird er so schnell nicht. Und die Schule, ja. Scheißweiß auf die Schule, ja. In der Schule passieren die schlimmsten Sachen. Die Schule, die gehört reformiert. Der Zug ruckelt also los. Ralfo hat einen Platz neben dem Klo gefunden. Die Armlehnen sind ganz durchgescheuert und hart wie Stein, damit man nicht aus Versehen wegnickt. Die Leute, die vorher noch in Fettschau, Lübbenau oder Golzen aussteigen, um ihre Verwandten zu erschrecken, Die erkennt man an großen, selbstgeflochtenen Bastkörben in Nationalfarben. Ihren wunderschönen teutonischen Körpern in aufwendigen Trachten, den stolzen und ehrlichen Gesichtszügen, den leinölgeschältelten Haaren und sehr geschmackvollen Tätowierungen. Gerne genommen, Thors Hammer oder zwei auf dem Kopf stehende Unendlichzeichen bei Jungs. Und bei Mädchen so Tiermotive, zum Beispiel so Frettchentatzen, als wäre gerade eins über das Dekolleté gesneakt. Sehr beliebt sind auch historische Symbole, aber auf die wollen sie jetzt nicht so gerne angesprochen werden. Sehr schnell können bei der Frage, Entschuldigung, ist das ernsthaft eine SS-Rune, Tränen fließen, weil wieder mal die von allen so ungeliebte Nazi-Keule geschwungen wurde. Warum? Auch ein paar Berliner sitzen im Zug. Das ist zwar unlogisch, aber so ist das Leben. Die erkennt man daran, dass die immer so von Kunst sprechen, als würden sie vorm Gorki einen kiffen. Vorm Ralfo sitzen so zwei, beides Frauen, komplett schwarz mit Brille. Ohne Brille geht ja gar nichts mehr. Ohne Schutzbrille kommst du eben nicht rein in KitKat Club, ne? Beide haben einen ganz geraden Pony und einen abstehenden Zopf, der wie eine Palme so aussieht und drunter so Undercut. Wenn die sich unterhalten, ist beim Ralfo hinten Puppentheater. Also. Eigentlich Palmentheater. Warst du bei der Berlinale dieses Jahr? Oh nee, hab ich mir geklemmt. Unmutig angepasst. Wasted. Hatten die nur das Interview mit dir geführt oder nicht? Naja, sagen wir mal, ich hab's kurz gehalten. Na, dumme Fragen, ey. Kannst du nicht ausdenken. Ist mir fast der Sack abgefallen, echt. SZ für Tom. Die Leitmedien sind eben auch nicht mehr das, was sie waren, oder? Naja. Eher Leitmedien. Tut mir leid, Medien. Ja. Du lass mich noch mal in das Tütchen dippen da, ja? Danke. Der Ralfo überlegt kurz, ob er den kleinen roten Hammer von der Wand nehmen soll, um einem ersten Impuls zu folgen. Als ein paar Schülerinnen in seinem Alter das Abteil betreten. Ralfo rutscht tief in seinen Sitz. Das ist wie bei dem Witz mit den drei Bullen auf der Wiese, sagt der Jüngste, guck mal da drüben, eine Herde Kühe, mir nach, Leute, die machen wir jetzt mal, da machen wir uns jetzt mal schön leer. Sagt der Mittelalte, warte. Da stellen wir uns mal hier hin und machen ein bisschen Strafen, da kommen die schon von selber. Und sagt der Älteste, und wenn wir uns ganz tief ducken, dann sehen die uns vielleicht gar nicht. Nur, dass der Ralfo in dem Fall eigentlich der älteste Bulle wäre, ist eigentlich ein blödes Beispiel, hat es irgendwie ein ganz anderes Thema aufgemacht, ist egal. Also. Die Mädchen kichern und daddeln auf ihren Telefonen rum, dauert jetzt nicht lang, da haben die den Ralfo erkannt. Immer wieder Telefon-Wirklichkeitsabgleich, kichern immer das Gleiche, in Schleife. Ey, bist du nicht der nackige Junge? Der Junge, den die in See die Sachen abgefackelt haben, ruft eine mit Brille, klar. Der Junge, der da im See steht, eine andere, gleiches Modell. Der Ralfo denkt, der Junge, der die Tränen tarnt im Regenwasser. Der heulende Sohn vom Sensei, sagt ein alter Mann hinter ihm und knackt Nüsse. Die Berlinerinnen vor ihm ergänzen seine Biografie abschließend. Na, warte mal, das ist so der, bei dem man ein Ei rausgeguckt hatte. Aus der grünen Badehose. Hellgrün, ergänzt eine Frau am anderen Ende des Abteils. Ja, genau, hellgrün, dankeschön. Da hat er doch versucht, so eine gute Figur zu machen, damals beim Springen vom Zehner. Obwohl er ja ganz dünn ist, so nackig, ne? Wie ein Strichmännchen eigentlich. Ein Strichmännchen mit einer hellgrünen Badehose, die mehr wie ein Schlüpper aussieht. Und noch so ein altes Teil ist vom Mirko. Ja, genau, vom Mirko, den befeuerten Klippenkuckuck ist das. Und der muss das Ding nur auftragen, weil die Mutter von dem meint, dass da nichts dabei wäre. Naja, klingt sich der Alte von hinten ein. Die Mutter muss ja auch nicht vor dem Marlon und vor dem Hansen, den Intelligenzallergikern, in der Umkleide tanzend die Korthose runterziehen, während die beiden Rhythmuspräsidenten Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen singen und dem Dings da die ganze Zeit dabei so fest ein Handtuch auf dem Arsch zwiebeln. Richtig, richtig, mein Herr, sagt die Berlinerin. Na also, jedenfalls eine grüne, hellgrün. Ja, danke, hellgrün. Bisschen enge, weil bisschen alte Badehose von dem, ach Mann, Mirko. Ja, von Mirko, dem Brett aus, ein Brett vor dem Kopf haben. Naja, jedenfalls nach dem Sprung von Zehner hat ihn Ei rausgeguckt. Ich meine, das linke Ei, oder? Oder? Und dann haben sie dir noch die Sachen abgefackelt. Bist du doch, wa? Oder? Oder? Der Ralfo springt von seinem Sitz auf und lässt sich in den gegenüberliegenden fallen, um sein Gesicht Richtung Klowand und symbolisch gegen diese Leute und gegen diese Stadt zu richten. Dabei fasst er mit der Hand in etwas Schmieriges. Hoffentlich war das Schokolade. Wie oft hat er ja diesen Satz schon gedacht? Ade, Zukunft, Heimat. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt abschließend für die Lesebühne Cottbus im Februar nochmal Andreas Spider-Krenzke.
Gut. Hallo Cottbus. Ich glaube, die Zeit reicht für zwei kurze Texte. Ja, wen mache ich zuerst? Ich habe mir da vorher einen Kopf drüber gemacht und jetzt tausche ich die Reihenfolge einfach um, weil ich glaube, dass das von der Stimmung her besser ist. Berlin, verschiedene Stadtbezirke, ich habe es vorhin schon in dem einen Text durchklingen lassen, Hohenschönhausen, wo meine Eltern wohnen. Es ist jetzt, weiß ich nicht, ob es in Cottbus Vergleichbare gibt. Es ist so eine wunderschöne Plattenbausiedlung mit Völkergemisch besiedelt. Und ich fahre da relativ häufig hin, weil ich so ein enges Verhältnis zu meinen Eltern habe. Der Text ist auch ein bisschen nachdenklich, er heißt Trauerfloristik im Plattenbau. Ja, live für Fabi, live für Nannes in Eulo, sagte die Blumenverkäuferin. Ich verstehe nichts, antwortete meine Mutter. Life ist zwei Sätten, Nane, bitte hier extra. Meine Mutter heiratete als junge Frau in die DDR und lernte fast perfekt Deutsch. Na gut, sie Berlinert. Und den Gebrauch von der, die und das hat sie nie verstanden. Ihre Muttersprache kennt kein grammatisches Geschlecht. Sie verwendet Artikel völlig zufällig. Der Auto, das Lampe, die Sessel. Der Frau, das Mann, die Arschloch. Mich hat es nie gestört. So wie sie redet, würde sie jeden Feministen und jede Antifeministin, die sich wegen kapitalen Binnen-Is, Unterstrichen und Gender-Sternchen anferzen, gleichzeitig zur Weißglut bringen. Sie würde sagen, der Feministin und das Antifeminist, sie hat immer Probleme, Sachsen zu verstehen. Manche sagen no, wenn sie ja meinen. Aber Bayern, Schwaben und Schweizer nimmt sie gar nicht als deutschsprachig wahr. Eigentlich akzeptiert sie nun nur Berliner. Nun lebt sie aber in Hohenschönhausen und immer mehr ihrer Nachbarn sind Russen oder Vietnamesen, die Berlinern alle mit Akzent. Das hat einen gewissen Charme, wenn mir Wedding oder Neukölln mal zu orientalisch sind und mich das ewige Spanisch und Englisch von Prenzlauer Berg langweilt, dann kann ich in Hohenschönhausen Weltstadtatmosphäre schnuppern. Englisch ist an meinen Eltern völlig vorbeigegangen. Meine Mutter hat neulich Batson gegessen und nur scharfen Ketchup im Haus, weil sie nicht weiß, was das Hot auf dem Etikett bedeutet. Ich beneide sie darum, dass gefühlt die Hälfte aller Werbung wegen des hohen Englischanteils überhaupt nicht in ihr Bewusstsein dringt, aber neulich waren wir zusammen unterwegs. Wir wollten einen Grabstrauß besorgen, weil sie zu einer Beerdigung gehen wollte. Die meisten Blumenläden sind in vietnamesischer Hand, so wie die meisten Imbisse in türkischer Hand sind und die meisten Geldinstitute in westdeutscher. Meine Mutter sagt zu Vietnamesen immer Fidschis, was mich jedes Mal erschreckt. Es ist der Klang eines bösen Hohenschönhausens aus dem vorletzten Jahrzehnt. Diesen Klang kriegt man aus alten Leuten nicht mehr raus und sie meinen es gar nicht böse. Mein Vater hat immer gegen die Rassisten gewettert, weil diese Arschlöcher was gegen Neger haben. Aber ich schweife ab. Wir vereinbarten Termine und Preise, suchten Blumen aus und eine Schleife, überlegten, was man auf die Schleife schrübe. Die Verkäuferin sagte, ja, Leife, Farbe, Leife, ja, Nanne, 10 Euro. Ich verstehe nichts. Leife, 2 Seiten, Nanne, hier bitte extra. Ich war gerührt. In der DDR, in die meine Mutter eingeheiratet hatte, wäre dieser Dialog viel sparsamer gewesen. Haben wir nicht. Scheiß Osten. Ich war gerührt über so viel Fortschritt und Globalisierung und dass sich mitten im Ostberliner Plattenbau zwei Berlinerinnen mit Migrationshintergrund wirklich Mühe gaben, in der Sprache Broders und Sarrazins miteinander zu kommunizieren. Die eine war sogar Blumenfrau und das, wo doch meine eigene Ur-Urgroßmutter Blumenmädchen auf dem Boxhagener Platz gewesen war. Ich war so fucking gerührt, aber ich wollte auch helfen. Ich sagte zu der Blumenfrau, meine Mutter versteht sie nicht, sie kann nicht so gut Deutsch. Sie ist nämlich Ungarin, müssen Sie wissen. Kein Problem, 2 Seiten Farbe, Nanne, hier bitte extra 10 Euro, loser Erd, große lernen 10 Euro, ja. Der Grabstrauß wird, wenn es dann soweit ist, glaube ich, für alle Beteiligten eine Überraschung. Ein paar Tage später waren wir noch einmal in dem Laden. Ich hatte beschlossen, auch zu der Beisetzungsfeier zu gehen und wollte mir auch einen Grabstrauß anfertigen lassen. Im Laden war eine andere Kollegin, dem Gesicht nach die Tochter. Sie sprach Hochdeutsch und alles ging schnell und präzise. Sie guckte sogar noch mal im Auftragsbuch nach, was meine Mutter und ihre Mutter zusammen kauderwelscht hatten. Und wir korrigierten es diskret. Ich entschuldigte mich unauffällig für das Deutsch meiner Mutter und sie sich für das der ihren. Als wir wieder auf der Straße standen, sagte meine Mutter, die Fidschi-Frau heute konnte aber Philipp besser Deutsch als die neulich. Mutter, sagte ich, schrei doch nicht so. Alle hier können dich verstehen.
So, und
Und dann war ich gleich nochmal in Hohenschönhausen, ungefähr in derselben Zeit, weil ich zu dem, also ich bin ja da aufgewachsen, also zum Klassentreffen, wer war denn selber schon mal bei einem Klassentreffen? Das ist, man geht nochmal mit der ganzen Schulklasse und trifft sich, obwohl man ja nicht mehr müsste, weil das ja schon vorbei ist. Und da habe ich dann auch einen Text geschrieben: Der statistische Jan. Das letzte Klassentreffen war 5 Jahre her und wir alle waren in der Zwischenzeit, das musste man ganz einfach sachlich feststellen, noch hässlicher geworden. Wir waren ja damals schon nicht die Schönsten, als wir vor 30 Jahren die Schule beendet hatten, aber damals steckte man mit 16 ja auch noch mitten in der Pubertät. Was sollte man da erwarten? Naja, dass es besser wird, das sollte man erwarten. Wir waren übrigens bei der Einschulung schon unterdurchschnittlich. Es gibt Beweisfotos. Ich nehme an, dass es erst um die Jahrtausendwende oder so allgemein üblich wurde, dass die Kinder niedlich sind. In unserer Klasse war zudem auch noch jedes zweite Kind verhaltensauffällig oder zumindest psychisch, wie soll ich es sagen, ein beeindruckendes Beispiel für Vielfalt. Aber nun war Klassentreffen ein griechisches Restaurant in Hohenschönhausen mit separatem Raum für Feierlichkeiten aller Art, Bier für die ehemaligen Jungs, Sekt für die ehemaligen Mädchen, hier lebte Geschlechterklischees. Wer ist denn schwul geworden? Fragte Jan in einen Moment relativer Stille hinein. Rein statistisch gesehen müssten 2 von euch schwul sein, sagte Jan. Das sah ihm ähnlich, Statistik. Wären vor 30 Jahren Nerds schon so bekannt und beliebt gewesen wie heute, hätte er wahrscheinlich Sex gehabt, als einziger von uns. Aber damals gab es eben noch keine Nerds, sondern nur Brillenträger. Und er war außerdem dünn, krumm und hatte eine Zahnspange. Er war gut in Mathe und schlecht in Sport. So einer ging nicht 3 Jahre zur Armee. Er war eine Enttäuschung für das Wehrkreiskommando. Ach was, für die gesamte werktätige Bevölkerung. Und das ließen sie ihn auch spüren. Niemals hätte ich es zugegeben, aber er tat mir manchmal leid. Er wurde von so ziemlich jedem schikaniert. Ich glaube, er machte nach der Wende irgendwas mit Computern. Wahrscheinlich einen Haufen Geld. Jetzt arbeitete er wohl im Statistischen Bundesamt, wenn ich richtig zugehört hatte. Na, ihr müsstet mir nicht verraten, aber ich denke, mindestens einer von euch ist schwul. Und 1 oder 2 Lesben müssten auch unter uns sitzen. Das ist reine Wissenschaft. Sag doch mal, wer das ist. Das ist doch interessant.
Tatsächlich meldete sich Michaela zu Wort und erzählte, dass sie lesbisch sei, was uns alle verblüffte, denn sie war teuer in Baden-Württemberg verheiratet und hatte zwei Kinder, die fast schon groß waren. Und wer ist nun schwul? Ja, dann ließ nicht locker. Oder Neonazi. Rein statistisch gesehen sind 4 Neonazis im Raum. Uwe, Jochen, Andi und Konstanze reckten die rechten Arme. Die zierten sich also nicht so wie die Homos. Der Rest von uns applaudierte Jan für seine mathematischen Fertigkeiten. Der wurde langsam warm. 16 Arschgeweihe, rief er. Pullis wurden gerefft, 15 tätowierte Michaelis-Rauten entblößt. Wir johlten und begann Jan anzufeuern. Los, Jan, noch eins, noch eins. Jemand stellte ihm einen Schnaps hin. 5 Intim-Piercings bei den Damen, rief er, 3 bei den Herren. Unter Gekicher wurden Röcke gehoben und Gürtel geöffnet. Jan hatte recht. Er bekam Applaus und noch 2 Schnäpse. Wo sind die, 7 Kiffer? Lachend gingen Hände in die Luft. 4 Alkoholiker, bot Jan. Nur Uwe meldete sich. Die Heiterkeit ebbte ab. Ebenfalls 4 Medikamentenabhängige, 3 davon Frauen. Und dann habe ich diese Umschulung gemacht, versuchte Cordula einen neuen Gesprächskreis zu eröffnen. Die Aufmerksamkeit im Raum zerstreute sich allmählich, aber Jan gab nicht auf. Insgesamt, rief er, Jungs und Mädels zusammengenommen, 8 Depressionen. Niemand meldete sich, aber hier und da wurde hörbar geschluchzt. Ein Suizidversuch, 2 paranoide Hör endlich auf, keifte Babsi. Zeit, eine zu rauchen, dachte ich. Ich ging zur Tür, aber es war abgeschlossen. Einer im Saal, rief Jan, der sich auf einen Stuhl gestellt hatte. Er war immer noch der Kleinste in der Klasse. Einer im Saal ist ein Psychopath. Statistisch recht selten, aber ich habe die Parallelklassen und die 3 Jahrgänge über und unter uns gecheckt. Ich kann mich irren, aber ich denke, nach dem Gesetz der großen Zahl ist einer hier ein irrer Psychopath. Keiner verlässt den Saal. Hast du deshalb abgeschlossen, weil du einen Irren fangen willst, fragte ich. Vielleicht bist du es ja, Andreas. Einige waren aufgestanden, aber keiner bewegte sich. Nur Jan lief zwischen uns umher, von einem zum anderen. Steffen, du vielleicht? Du hast doch damals so gerne geklaut. Hör auf, Jan. Christian, du hast doch so gerne Tiere gequält. Bist du ein Psychopath geworden? Das ist nicht mehr witzig, Jan. Nein, du hast recht, das ist überhaupt nicht witzig. Auch in einen Müllcontainer geworfen zu werden, ist überhaupt nicht witzig. Oder die Badehose geklaut zu bekommen, ist nicht witzig. Das ist über 30 Jahre her. Ich habe immer gewusst, dass in dieser Klasse das Böse, wie soll ich es sagen, dass es heranreift. Und ich werde es enttarnen. Wer von euch ist es? Man konnte deutlich hören, wie Bärbel vor Aufregung auf den Boden pullerte. Was auch über 30 Jahre nicht mehr passiert war, das letzte Mal, soweit ich weiß, als wir ihre Zahnspange versteckt hatten. Jan, sagte ich und versuchte so zu klingen, wie ich mir einen Sozialarbeiter vorstellte. Jan, wir müssen reden. Prima Idee, rief Jan und zog plötzlich eine Pistole aus der Jacke. Rede! Nur zu! Wer ist der Psychopath? Los! Dann ging alles sehr schnell. Jemand machte das Licht aus. Man hörte Kampfgeräusche. Es krachte mehrmals. Es klang wie berstendes Holz. Das Licht ging wieder an. Jemand musste Jan mit einem Stuhl niedergeschlagen haben. Außerdem waren noch 6 andere mit Stühlen niedergeschlagen worden. Natürlich hatte im Dunkeln niemand etwas gesehen, aber zum Glück war keiner ernsthaft verletzt, nur benommen. 10 Minuten und eine Runde Uso später wurden schon wieder Fotos von Kindern und vereinzelt sogar Enkelkindern herumgereicht. Jan wirkte wieder wie immer. War da wirklich eine Pistole gewesen? Ich war mir auf einmal nicht mehr so sicher. Ich plauderte noch ein bisschen mit ihm über seinen Job im Statistischen Bundesamt. Lars drückte der Putzfrau 20 Euro in die Hand, weil die eine Pfütze wegmachte. Ich hatte ja die ganze Zeit über Lars im Verdacht gehabt, der Schwule zu sein. Dankeschön.
Andreas Beider, Krenzke, meine Damen und Herren. Das war die Lesebühne Cottbus für den Februar 2018. Bitte vergesst nicht, die Spendenbox zu befüllen, also wer gelacht hat bei Andreas oder wegen der Sache mit Udo und der Badewanne, Lacher ist ein 5er, 2-mal Lachen ist ein 10er, Udo und 3-mal richtig herzhaft lachen, ein Zwacken. Also tut ein bisschen was rein, damit wir weiter unsere Gäste finanzieren können, damit Udo auf sein Dorf geschleudert werden kann und wir freuen uns, dass ihr alle da wart und jetzt kommt nochmal auf die Bühne Andreas Beider-Krenzke. Mathis Rau, Udo Tiffert,
Matthias Heine.
Dankeschön. Und wir verbeugen uns einmal. Vielen Dank. Dankeschön. Kommt bald wieder beim nächsten Mal als Gast. Marie-Lisa Feger. Nein, Ruth Herzberg. Alina Sprenger. Alina Sprenger. Beim nächsten Mal Alina Sprenger. Im letzten Mittwoch des Monats, im März. Jetzt gibt es noch ein bisschen Bier. Wir feiern noch ein bisschen. Und wir essen Kuchen. Wer ein Stück Kuchen will, gerne. Ja, ihr seid hier herzlich eingeladen. Kauft unsere Bücher. Der Andreas hat welche mitgebracht. Udo hat welche mitgebracht. Schön, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht entmutigen. Tschüss.